I need more energy.
Hallo, hier ist der Podcast Probefahrt vom Mobility Hub Handwerk Nordrhein-Westfalen. Ich bin Ihre Gastgeberin Micha Pattberg und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und jetzt anschnallen, es geht los. Haben Sie als Handwerkerin oder Handwerker schon mal gesagt, wir sind in unserem Betrieb super nachhaltig unterwegs und jetzt schreiben wir mal einfach einen schönen Bericht drüber? Ja, eine Menge Unternehmen müssen das bald, denn ab Januar gilt die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber wen trifft das überhaupt? Um es gleich klar zu sagen, in erster Linie die großen Unternehmen, also eher nicht Ihren Handwerksbetrieb. Aber sie können vielleicht indirekt verpflichtet werden. Wir merken also, es gibt viele Fragen, aber zum Glück gibt es ja den Podcast Mobility Hub Handwerk Nordrhein-Westfalen, organisiert vom Westdeutschen Handwerkskammertag und gefördert vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir schauen uns heute genauer an, was diese Nachhaltigkeitsberichterstattung bedeutet, also wer direkt und wer indirekt betroffen ist und warum es vorteilhaft sein könnte, zum Beispiel beim Punkt E-Mobilität Daten freiwillig zu erfassen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 6. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern zusammen mit zwei Experten, und zwar mit dem Nachhaltigkeitsmanager der Fairfus Bauunternehmung, Dennis Osenstetter. Und schon mal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, nämlich in den Räumen der Fairfus GmbH. Und wir sprechen heute mit Max Thien, Innovationsmanager Green Economy Köln bei der Wirtschaftsförderungs GmbH. Also richtig zwei Experten, die sich gut auskennen. Dennis Osenstetter, ja, wie gesagt, danke, dass wir hier sein dürfen. Und die erste wichtigste Frage, müssen Sie Bericht erstatten oder machen Sie das freiwillig?
Hallo erstmal und nein, zum Glück sind wir bis jetzt nicht berichtspflichtig und machen das auf freiwilliger Basis.
Max Thien, jetzt müssen wir vielleicht am Anfang klären, was steckt überhaupt hinter diesem Gesetz? Also wer muss ab wann berichten?
Das ist nicht ganz so pauschal zu sagen. Also da gibt es für verschiedene Unternehmen verschiedene Daten, wann sie berichten müssen. Bisher ist es so, dass die Mehrzahl der Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, das freiwillig tut, auf freiwilliger Basis. Es gibt einige Unternehmen, die auch jetzt schon vor der Neuerung verpflichtet wurden, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Das ist dann die sogenannte Non-Financial Reporting Directive, eine EU-Gesetzgebung. Und das sind vor allem sehr, sehr große kapitalmarktorientierte Unternehmen gewesen und Banken und Versicherungen. Mit der Neuerung ist es jetzt so, dass weit mehr Unternehmen dann runterfallen. Vorher waren es in Deutschland so ungefähr 500. Mit der Neuerung werden es wahrscheinlich so roundabout 15.000 Unternehmen sein, die dann ab dem Berichtsjahr 2025 schrittweise verpflichtet werden.
Das heißt, die kleineren und mittleren Handwerksbetriebe sind erstmal raus?
In der Regel schon, ja. Das betrifft große Unternehmen und KMU nur, wenn sie bestimmte andere Richtlinien erfüllen, die den Umsatz betreffen beispielsweise oder die Kapitalmarktorientierung. Das heißt, der Großteil der Handwerksunternehmen ist davon tatsächlich nicht unmittelbar betroffen.
Mhm. Aber es könnte sein indirekt, wenn man nämlich in irgendeiner Handlungskette oder Lieferkette ist, oder die Banken sind zum Teil ja berichtspflichtig. Und wenn die Kredite vergeben etc., verlangen die auch zum Teil genau solche Berichterstattungen. Also kann man vielleicht pauschal sagen, Dennis Osenstetter, dass man sagt, am besten ich mache das einfach, dann bin ich auf jeden Fall gewappnet?
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch so aufgestellt, da wir als Generalunternehmer ja auch Bauprodukte oder Bauprojekte herstellen oder erstellen für Kunden, die deutlich größer sind, und über die Lieferkette werden diese Anforderungen an uns weitergetragen und die Unternehmen möchten wissen, mit wem arbeiten wir zusammen, und dadurch werden wir gefragt, wie sind unsere Maßnahmen, die wir in diesem Bereich tätigen, und dann müssen wir darauf eine Antwort haben und können sie direkt aufzeigen.
Und welche Felder tauchen in Ihrem Bericht? Ich habe reingeguckt, das sieht sehr schön aus, also es ist quasi schon fast wie eine Imagebroschüre, und es gibt ganz viele Bereiche, die Sie abdecken.
Genau, also generell haben wir uns am Anfang so aufgestellt, dass wir als Grundlage die SDGs uns angeguckt haben, also die Nachhaltigkeitsziele der NU, und haben uns dann weitestgehend so aufgestellt, dass wir nach den ESG-Kriterien uns aufstellen, also betrachten Themen im Bereich Umwelt, im Bereich Soziales und natürlich auch im Bereich der Wirtschaft.
Genau, das kennen ja viele. Es geht ja nicht nur um die Nachhaltigkeit in sich in puncto Umwelt, sondern eigentlich um sehr, sehr viele Punkte. Aber wir gucken jetzt heute natürlich ein bisschen, um es zu fokussieren, weil sonst würden wir hier wahrscheinlich 2 Stunden sitzen auf dem Punkt E-Mobilität. Aber Sie sind da schon als Unternehmen auch schon lange unterwegs. Das heißt, es ist Ihnen total wichtig.
Total. Also wir sind im Bereich jetzt Energieeffizienz auch so unterwegs, dass wir unseren Fuhrpark oder unsere Infrastruktur fürs E-Laden schon ausgebaut haben und auch weiter daran arbeiten.
Genau. Haben Sie irgendwann auch angefangen, wirklich diese Daten zu erfassen, um genau zu wissen, was sparen wir ein, wie stehen wir da?
Genau, also wir sind den Schritt gegangen und haben einen CO2-Footprint für unsere Unternehmen zur Struktur erstellt nach Scope 1 und 2, also direkte und indirekte Emissionen. für 2022, das erste Jahr. Und da ist uns halt auch aufgefallen und ist erstmal bewusst geworden, dass ja fast 43% unserer CO2-Emissionen durch unsere Pkw, Lkw und Transporter verursacht werden. Und das ist natürlich ein großer Hebel, um unsere CO2-Emissionen dahingehend zu lenken, wenn wir auf E-Mobilität setzen, was wir schon tun und weiter ausbauen wollen.
Das heißt, habe ich richtig verstanden, im Grunde genommen ist es Ihnen aufgefallen, als Sie begonnen haben, diese Daten überhaupt mal zu erfassen?
Genau, richtig. Bisher waren es immer nur Daten, die Kostenstellen in der Buchhaltung waren. Und wenn wir uns die angeguckt haben, haben wir zuordnen können, welches Fahrzeug verursacht welche Kosten. Aber um die Umweltauswirkungen zu bewerten, war das auf jeden Fall hilfreich, damit anzufangen und dann damit in Zahlen auch doppelt arbeiten zu können.
Max, würden Sie auch sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, sehr, sehr frühzeitig anzufangen, Daten zu sammeln, auch wenn es wirklich auf freiwilliger Basis ist?
Ja, ich kann dem Kollegen da nur zustimmen. Das ist in den meisten Fällen sehr, sehr sinnvoll, weil man ja jetzt wie hier auch sieht, dass die Unternehmen, wenn sie sich das erste Mal damit beschäftigen, entdecken sie auch teilweise ganz neue Sachen, wo sie dann im Unternehmen auch bestimmte Dinge effizienter lösen können, wo sie sich auch erstmal bestimmten Problemen vielleicht bewusst werden oder bestimmten Auswirkungen. Das hören wir wirklich sehr oft, dass wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, man eigentlich immer Hebel findet, bestimmte Sachen zu verändern.
Das heißt, man muss sagen, dass Sie quasi ein Teil der Stadt Köln sind und quasi beratend für Unternehmen aller Größen da sind, um eben in genau dem Punkt Nachhaltigkeit Sie zu beraten?
Genau, richtig. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Stadt Köln und sind erste Ansprechpartnerin für alle Kölner Unternehmen. Und besondere Nachhaltigkeitsberichterstattung bieten wir Informationsveranstaltungen, kostenlose Erstberatungen an und haben mit vielen verschiedenen Kölner Unternehmen zu tun. Natürlich in dem Bereich sind das viele KMU, die vielleicht keine eigene Nachhaltigkeitsabteilung haben, sich aber trotzdem mit den Themen befassen wollen und da können wir dann sehr, sehr gut weiterhelfen.
Weil das ist ja der Punkt. Die großen Unternehmen haben oft jemanden, der das macht oder sie können es outsourcen oder sie verlagern es einfach, wenn wir Lieferketten angucken, auf die, die drunter sind. Was machen denn so kleinere Betriebe, die wirklich eigentlich keinen Menschen haben, der jetzt Zeit hat, sich darum zu kümmern?
Genau, da haben wir jetzt vor allem seitdem die CSRD, also die neue EU-Berichtspflicht eingeführt wurde, sehr, sehr viel Unsicherheit bei den Unternehmen wahrgenommen. Und da sind wir gerade dabei, das Stück für Stück zu nehmen und auch die Unternehmen aufzuklären. Und genau das ist sehr wichtig, wie Sie auch schon gesagt haben, dass wir da den Unternehmen weiterhelfen, sie aufklären können. Und ganz besonders auch die Vorteile oder die Chancen von so einer Nachhaltigkeitsberichterstattung vermitteln können.
Jetzt, wo wir gerade eben bei dem Punkt waren, dass es sich total lohnt, sehr frühzeitig anzusetzen, auch um vielleicht ja Misszustände irgendwie aufzudecken. Ich habe mich vor kurzem mit einem Bäckermeister unterhalten. Er hat mehrere Filialen, also schon ein relativ großer Betrieb. Und der hat gesagt, da war es nicht die E-Mobilität, sondern da war das Wasser. Also die haben irgendwie nach einem Jahr die Wasserrechnung gekriegt und haben gedacht, was da passiert. Also das war irgendwie zehnfach plötzlich und dann sind sie im Haus auf Suche gegangen und haben irgendwo im Keller im letzten Winkel irgendeinen Wasserhahn gefunden, der komplett aufgedreht war, da ist das Wasser durchgerauscht. Also ein Jahr lang ist da Wasser durchgegangen ohne Ende und er hat gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und dann haben sie angefangen, die Wasserverbräuche wirklich wöchentlich festzuhalten in allen Bereichen und auch in den Filialen, um eine genaue Übersicht zu haben, wann verbrauchen wir wie viel. Und da haben sie auch gemerkt, wie können wir was einsparen. Also und er sagt, das ist, wenn man es einmal eingerichtet hat, ist es auch kein Problem, das eben einzugeben und dann habe ich einen kompletten Kostenüberblick. Also auch da, so totaler Benefit. So ein bisschen wie bei Ihnen, ne? Mit der Mensch, was verbrauchen eigentlich unsere Autos und unsere Transporter? Also es kann auf jeden Fall einen großen Benefit haben. Jetzt hat er das mit so einer Excel-Tabelle gemacht. Ist das immer noch Stand der Dinge? Also man hat eine Excel-Tabelle und gibt es ein. Wie machen Sie das hier im Unternehmen?
Also tatsächlich, bisher haben wir es auch über eine Excel-Tabelle am Anfang jetzt erstellt und wollen das in Zukunft auch ein bisschen einfacher, digitaler machen. Es ist natürlich erstmal viel Arbeit zu gucken, wo kriege ich die ganzen Daten her aus den verschiedenen Buchhaltungsabteilungen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man ein Online-Tool hat, wo man monatlich die Sachen eintragen kann. Aber ich sage, besser man fängt an, als gar nicht anzufangen, nur wenn man irgendein Tool nicht hat. Und Excel hat, glaube ich, jeder zu Hause oder im Büro. Und das für den ersten Schritt ist das, denke ich, vollkommen in Ordnung.
Das heißt, was erfassen Sie alles?
Bisher erfassen wir die Elektrizität, also bei uns am Unternehmensstandort in HEMA, unser Hauptstandort in Köln, die Stromverbräuche, auf den Baustellen die Stromverbräuche und die weiteren Emissionen für Heizung und auch für die Klimatisierung der Räume.
Auf der Baustelle, wie muss ich mir das vorstellen? Da steht halt irgendwo der Kasten, der für Sie dann extra dahin gebaut worden ist und dann können Sie da irgendwo ablesen, oder?
Ja, es ist gerade in Planung, dass wir digitale Zähler haben, die automatisch uns die Zählerstände monatlich übersenden. Bisher läuft es über die Buchhaltung, die ja am Ende die Baustelle abrechnet für die vergangenen Jahre, wo wir dann sehen, wie viel Strom, wie viele Kilowattstunden haben wir verbraucht. Bisher läuft das immer nachgelagert. In Zukunft soll es dann halt so sein über die digitalen Zähler, dass wir jeden Monat wissen, wie viel Strom wurde verbraucht.
Ist es so, dass es da eine Menge Bewegung ist auf dem Markt, dass es mehr Tools gibt, die dann auch angeboten werden? Die kosten wahrscheinlich auch, muss man einkaufen, muss man immer rechnen. Lohnt sich das nicht? Aber gibt es da in Zukunft deutlich mehr Hilfe auch?
Das nehmen wir definitiv so wahr, ja. Wir haben auf der einen Seite viele Startups, die sich mit nachhaltigen Geschäftsideen beschäftigen, also Online-Tools aufbauen, um eben bei den neuen Berichtspflichten beispielsweise zu unterstützen, aber auch um einfach zum Beispiel eine CO2-Bilanzierung digital darzustellen. Es gibt tatsächlich auch einige kostenfreie Tools. Da wäre hier als Beispiel die Effizienzagentur NRW zu nennen, die ein für Unternehmen kostenfreies Tool haben. Häufig ist es aber so, dass sobald das dann mehr in die Tiefe geht, ein bisschen komplexer Daten erhoben werden müssen, dass man dann da in kostenpflichtige Tools reinläuft.
Da hat natürlich das Handwerk auch was zu bieten. Also ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall das sogenannte E-Tool. Weiß ich, nutzen Sie das?
Bisher nicht.
Gibt es vom ZDH. Das ist schon ein wirkliches Angebot, auch eine deutliche Erleichterung, wo man eben viel eingeben kann. Das ist ein Online-Angebot zur kompletten Erfassung des CO2-Fußabdrucks. Findet man auch über die Seite des ZDH. Und da ist integriert eben auch zum Beispiel ein PV-Rechner und ein Tool zur Erfassung des Fuhrparkes, was wahrscheinlich besonders für die kleineren Betriebe interessant sein kann, wenn die eben niemanden einstellen können oder einen Nachhaltigkeitsmanager haben, der sich damit befassen kann. Ich habe immer so das Gefühl, wenn es um Bürokratie geht, schreit natürlich erstmal jeder, um Gottes Willen, das auch noch. Und wichtig ist es dann eben wirklich auch Hilfen zu bekommen, wie man es vernünftig erfassen kann. Das ist eine. Und dann müssen wir gleich noch sehen, wie muss so ein Bericht überhaupt ausstellen. Also da sind Sie beide guter Dinge, dass da sich eine Menge tut im digitalen Bereich, dass sich viel mehr automatisch erfasst.
Genau, also bei uns war es auch so, wir haben uns für den ersten CO2-Footprint Hilfe geholt bei einem Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, die uns da begleitet haben und ein Tool an die Hand bekommen haben jetzt, um das selber auch erstellen zu können. Und am Ende muss das Tool so leicht verständlich sein, dass es von jedem gefüllt werden kann. Und ich glaube, da tut sich gerade viel auf dem Markt.
Jetzt haben wir die Daten erfasst. Wie wird denn ein Bericht draus? Wie muss der aussehen? Ich habe eben gesagt, ich habe das, was ich gesehen habe, sah aus wie eine Imagebroschüre. Das ist schön, aber reicht das?
Genau, das ist unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Also wenn ich nicht verpflichtet bin, das heißt, wenn ich einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht mache, bin ich da auch relativ frei in dem, was ich da reinschreibe. Da gibt es verschiedene Standards, wie beispielsweise den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, GRI, das ist dann ein internationaler Standard, den UN Global Compact, um jetzt mal einige zu nennen. Da kann ich mich dran halten, muss ich aber nicht. Das heißt, ich kann im Prinzip die Bereiche, die ich da mit reinnehme, da bin ich relativ frei, das zu wählen. Wenn ich verpflichtet bin, nach der CSRD den Bericht zu erstellen, dann sieht das anders aus. Dann ist ganz klar vorgegeben, welche Bereiche müssen da rein. Und dann muss ich auch zunächst analysieren, okay, welche Bereiche sind dann für mich als Unternehmen überhaupt relevant. Das ist dann eine sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die man dann zuerst durchführen muss.
Und die wird auch überprüft. Aber das betrifft, wir haben ja eben gesagt, nicht die kleinen und mittleren Betriebe, sondern wirklich erstmal nur diese ganz großen. Aber genau, da gibt es auf jeden Fall eine Pflicht, das zu überprüfen. Das kann man nicht irgendwie machen und sagen, oh, habe ich ja gemacht.
Nee, das wird überprüft, ganz wichtig. Das ist ein Teil vom Lagebericht. Das heißt, das wird von einem externen Wirtschaftsprüfer überprüft, genauso wie der Finanzbericht. Und dann muss man da eben bestimmte Dinge reinschreiben und das wird dann nachher geprüft. Da ist nach wie vor gerade noch sehr, sehr viel Unsicherheit, weil das jetzt, wie gesagt, für das Jahr 2024 das erste Mal durchgeführt werden muss von einigen Unternehmen. Es wird sich dann, denke ich mal, mit der Zeit auch ein bisschen einpendeln, dass man da mehr Sicherheit bekommt, was da rein muss. Beim freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht wird das nicht geprüft.
Wie oft passiert das denn jetzt, dass tatsächlich doch kleine und mittlere Unternehmen oder Betriebe berichtspflichtig sind, weil sie eben in Lieferketten hängen? Die Großen es eben verlangen, ne?
Genau, das passiert tatsächlich sehr, sehr oft, dass sie das auch von sich aus machen wollen, weil sie merken, okay, ich bin in Lieferbeziehungen mit großen Unternehmen, die verlangen diese Daten oder wollen das auch von ihrer Lieferkette wissen und ich muss da aktiv werden. Das passiert tatsächlich sehr, sehr häufig und dann kommt es ein bisschen darauf an, auch was für Daten die Unternehmen von den kleineren Unternehmen haben wollen. Aber da vorbereitet zu sein, das macht auf jeden Fall Sinn.
Wenn Sie jetzt auf E-Mobilität schauen, was raten Sie? Was soll wie erfasst werden?
Beim Thema E-Mobilität macht es oder Mobilität generell, macht es auf jeden Fall erstmal Sinn, sich einen Überblick zu verschaffen, okay, was habe ich für Mobilität im Betrieb, was fallen dabei für Emissionen an, sind das direkte Emissionen oder zum Beispiel manche Unternehmen erfassen auch die Mitarbeitendenmobilität, also wie kommen die Mitarbeiter überhaupt zum Arbeitsplatz. Und wenn man da einen Überblick hat, dann kann man schauen, okay, was kann ich da für Lösungen entwickeln. Reicht es zum Beispiel, wenn ich die Flotte auf einen höheren E-Anteil umwidme oder macht es vielleicht mehr Sinn, den öffentlichen Nahverkehr bei meinen Mitarbeitenden zu fördern oder was gibt es vielleicht noch für andere Lösungen, die ich im Mobilitätsbereich umsetzen kann, Sharing-Modelle beispielsweise.
Wie machen Sie das? Gucken Sie jetzt nur auf Ihren eigenen Fuhrpark oder auch auf die Autos der Mitarbeitenden?
Aus der Erkenntnis, dass 43% unserer Emissionen durch den CO2-Footprint auf den betrieblichen Verkehr sich beruhen, haben wir natürlich jetzt den Fokus, dass wir auch E-Mobilität weiter vorantreiben. Wir hatten bisher 3 vollelektrische PKWs und 2 Hybride bei einer Anzahl von insgesamt 60 Fahrzeugen, die wir haben, inklusive LKW und Kleintransporter für die Mannschaft, die auf die Baustelle fahren. Und wenn man sich nur die 40 PKW anschaut, ist natürlich da der Hebel groß, da die Umstellung zu gewährleisten. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben unsere Infrastruktur bei uns in Hemer am Hauptstandort so aufgestellt, dass wir da nach und nach Ladesäulen weiter integrieren können. Bisher haben wir 10 Ladepunkte, können die auf 24 Ladepunkte aufstocken, auch mit Schnelllademobilität oder Schnellladesäulen. Sind wir im nächsten Jahr dabei in der Trafostation, da die Energie auch sicher zu gewährleisten, wenn sie benötigt wird. Und das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir bieten auch Bike-Leasing an, gerade im Kölner Bereich, wo man auf das Auto gerne mal verzichtet in Bezug auf den Verkehr. Und da haben wir von 118 Mitarbeitenden, ungefähr 10% haben es bisher in Anspruch genommen, das Bike-Leasing-Angebot. Ist jetzt seit einem knappen halben, dreiviertel Jahr bei uns im Angebot in der Unternehmensstruktur. Und das wird weiter angenommen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch der öffentliche Nahverkehr, wo wir unseren Mitarbeitenden einen Zuschuss geben. Und das sind so die 3 Säulen, auf der unsere Mobilitätsstrategie basiert.
Wenn Sie sagen, Sie erfassen die Daten und im Grunde genommen sind Sie da jetzt auf die Idee gekommen, durch das mal schauen, wie sind denn unsere Fakten überhaupt, unsere Zahlen, um dann zu gucken, okay, wo können wir da verbessern? Machen Sie das jetzt permanent, um zu gucken, wo drehen wir ein Schräubchen? Also ich habe auch gesehen, Sie haben ja schon sehr massiv auch in PV-Anlagen ausgebaut, um dann vielleicht auch den eigenen Strom, die Autos so laden zu können, dass sie da möglichst autark sind. Wissen Sie immer, okay, wir brauchen noch 3 Module mehr, weil sonst reicht es nicht, aufgrund dieser Daten, die Sie erfassen?
Genau, das ist ein Punkt. Wir wissen, was wir an Strom durch den normalen Verbrauch im Bürobetrieb haben müssen oder haben und was wir für den Ausbau der Mobilität brauchen. Und danach richten wir unsere Maßnahmen aus. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch im Bereich auf die PV-Anlagen. Wir haben alle unsere Dächer jetzt mit PV belegt. Also in diesem Jahr verenden wir unser Projekt der PV-Auslegung zumindest auf unseren Hallen- und Gebäudendächern und können somit auch eine gute Auslastung gewährleisten, dass wir auch PV-Strom in die Fahrzeuge bringen, um auch nachhaltig auf der Straße unterwegs zu sein und nicht da auf einen Strommix angewiesen sind. Und erst wenn man Elektrofahrzeuge mit nachhaltiger, erneuerbarer Energie fährt, hat man eigentlich sein Ziel von 0 Emissionen erreicht.
Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass Sie den Bericht quasi über E-Mobilität, alle Zahlen, Daten, Fakten zusammenfassen am Ende des Jahres und dann legen Sie das der Geschäftsführung vor und die streicht dann an und sagt, also da geht noch mehr, da geht noch mehr und da, wie passiert das?
Ja, also generell ist unser Nachhaltigkeitsbericht ja ein Tool, ein Werkzeug, an dem wir uns messen und unsere Veränderungen auch sichtbar machen. Und am Ende des Jahres gucken wir, was haben die Maßnahmen gebracht, wo können wir noch nachjustieren. Und genau so läuft das. Wir haben regelmäßig Besprechungen mit der Geschäftsführung in unserem Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Und da werden dann fürs neue Jahr die Maßnahmen besprochen, die aus den Aktivitäten des vergangenen Jahres resultieren.
Wenn ich mir so die Philosophie der Fairfus GmbH anschaue, spielt Nachhaltigkeit eben eine große Rolle. Das tragen Sie zumindest sehr nach außen, was Ihre Homepage auch angeht. Maxine, ist das so, dass die Unternehmen, die auf Sie zukommen, also die sich hier in der Stadt Köln beraten lassen von Ihnen, ist das überall schon so, dass wirklich alle sehr nachhaltig denken? Oder ist es, weil es eben zum Teil Pflicht ist oder Sie haben Angst davor, dass es für Sie auch Pflicht werden könnte?
Genau, das ist natürlich gerade so mit der Best Case, den wir gehört haben. Also wenn man eigene PV auf dem Dach hat, damit seine eigenen E-Fahrzeuge laden kann, das ist natürlich super. Und auch, was man aus ökologischer Perspektive am besten machen kann, wirtschaftlich lohnt es sich auch in der Regel. Bei uns ist es natürlich teilweise anders. Da kommen teilweise auch Unternehmen, die von der CSRD gehört haben und dann ganz aufgeschreckt werden und sagen, oh, betrifft mich das jetzt auch? Muss ich da jetzt aktiv werden. Vorher war es schon so, wo es um die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung ging, das waren schon eher Unternehmen, denen das Thema auch wichtig war, die sich für das Thema interessiert haben und die auch einen Mehrwert in diesem Thema gesehen haben. Jetzt ist es teilweise so, dass eine breitere Anzahl an Unternehmen auf uns zukommt und da auch Sachen machen will, vielleicht auch, weil sie bei der Konkurrenz gesehen hat, ah, was der macht, ist ja gar nicht so dumm. Das hat vielleicht auch eine Anziehungskraft, auch Mitarbeitende, die gerne dann für das Unternehmen arbeiten wollen und ist in Zeiten vom Fachkräftemangel natürlich auch ein wichtiges Wettbewerbssignal.
Das müssen wir nochmal eben sagen, CSRD ist der englische Begriff für die Berichterstattungspflicht, also Corporate Sustainability Reporting Directive, weil das sind immer so viel Kürzel im Umgang, deutsch eben übersetzt Berichtspflicht. Haben Sie ein Wissen oder eine Kenntnis, was jetzt gerade kleineren Handwerksbetriebe auch angeht? Also wenn wir jetzt an Bäcker denken beispielsweise, an Fleischer denken, die wirklich auch Friseure, die einen Föhn anschmeißen müssen, einen Trockner anschmeißen müssen, ist da schon viel in Richtung Nachhaltigkeitserfassung? Also ist denen das schon bewusst oder kommen die jetzt erst so, dass sie auch auf sie zukommen?
Viele haben schon das Bewusstsein, das kann man schon so sagen, dass das Bewusstsein dann auch in Maßnahmen, konkrete Maßnahmen umgesetzt wird. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Häufig ist es auch tatsächlich so, dass wenn die Unternehmen eine konkrete Kostenersparnis durch Nachhaltigkeitsmaßnahmen haben, dann ist die Akzeptanz auch natürlich deutlich höher. Das heißt, da kann man Unternehmen tatsächlich auch hacken und auch für begeistern, weil natürlich, wie man das jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Wasserhahn, der seit einem Jahr läuft, gehört hat. Das ist natürlich einfach, das sind ungenutzte Potenziale, wo man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
Haben Sie noch Beispiele, also wo man wirklich sagen kann, es ist mehr Bürokratie, auf jeden Fall. Aber wo ist der Benefit? Gibt es noch mehr Beispiele? Also wir haben ja von Fairfus jetzt schon ein bisschen gehört.
Also ein sehr wichtiger Faktor ist auch, dass man besseren Zugang zu Kapital hat beispielsweise. Also wenn man Kredite von Banken will, dann ist das ein sehr, sehr großer Vorteil für Unternehmen. Und was wir immer wieder hören, auch von Unternehmen, die dann in unseren Veranstaltungen sind, wenn man dann in die Diskussion kommt, der wichtigste Faktor für viele Unternehmen tatsächlich, wenn er nicht unbedingt ein finanzieller Faktor ist, ist das Thema Fachkräftemangel. Wie bekomme ich tatsächlich Mitarbeitende? Wie positioniere ich mich da als Unternehmen, um attraktiv als Arbeitgeber zu sein und auch die Arbeitgebermarke zu stärken?
Mhm. Also wir halten auf jeden Fall mal fest, es macht auf jeden Fall Sinn, das freiwillig zu tun. Was fehlt noch, damit es wirklich auch allen Handwerksbetrieben leichter fällt, diese Daten zu erfassen, auch eine Berichterstattung zu machen? Weil Sie haben gerade eben das noch angesprochen, die Banken. Also ich glaube, gerade im Punkto Förderung und Kreditvergabe ist die Nachhaltigkeitspflicht sehr groß. Also das heißt, auch da müssen Sie berichten, den Banken berichten, sonst gibt es keine Kredite in bestimmten Bereichen. Also was würde es erleichtern? Was würden Sie beide sagen, so aus Ihrer Erfahrung aus, was würde es noch erleichtern, damit eben auch so ein bisschen vielleicht die Sorge verschwindet, wie kriegen wir das hin?
Ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist das Thema Erfahrung. Also diese Regelungen, die sind jetzt sehr, sehr neu. Da ist auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit kann letztendlich nur dadurch genommen werden, indem man sich mit den Themen beschäftigt und Erfahrungen sammelt. Das hören wir auch immer wieder von Unternehmen, wenn sie sich das erste Mal damit beschäftigen, sind erstmal viele Fragezeichen, die dann aber nach und nach weniger werden, wenn man beispielsweise auch sich mit verwandten Unternehmen zusammentut und da auch vielleicht mal Sachen bespricht in so einer Peer Group. Das hilft auch sehr, sehr vielen Unternehmen. Und dann wird man schauen, ob man diese Regeln dann vielleicht nochmal überarbeitet und ein bisschen Komplexität abbaut. Aber wichtig ist, sich als Unternehmen erstmal damit zu befassen.
Was würden Sie sich da wünschen?
Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass wenn der kleine Handwerksbetrieb berichtspflichtig wird, weil es von ihm gefordert wird, von einem Auftraggeber, da irgendwie Klarheit zu schaffen, er muss ja nicht die ganze Komplexität der CSRD erfüllen. Das heißt, wenn es darum geht, Daten zu liefern, viele Daten sind einfach schon da, nur in anderer Form. Und auch wenn man es über Nachhaltigkeitsaktivitäten spricht, einfach mal aufzuschreiben, was macht man schon in allen Bereichen, ob es jetzt die grüne Nachhaltigkeit ist, die wirtschaftliche oder auch die soziale, einfach mal zu gucken, was mache ich im Unternehmen, um schon mal zu sehen, ich bin gar nicht am Anfang, weil viele machen schon relativ viel, gerade auch, weil sie es für die Mitarbeiter machen, für neue Mitarbeiter, für die Mitarbeitergewinnung, aber auch einfach, weil denen unsere Umwelt wichtig ist. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, einmal zu gucken, ich brauche am Ende gar nicht alles machen, was die Großen machen müssen, und einmal zu gucken, was mache ich eigentlich schon. Und das ist, glaube ich, das nimmt so die erste Hürde und den Blick, dass es schaffbar ist.
Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf. Es muss ja nicht gleich ein Nachhaltigkeitsbericht sein. Also viele Unternehmen, die haben ja dann zum Beispiel auf der Homepage kurz beschrieben, was das Thema Nachhaltigkeit für sie bedeutet und was sie da in dem Bereich machen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, noch ist es eben für viele keine Pflicht. Wird sich das ändern? Was glauben Sie?
Ich denke, dass das nach und nach auch viele kleinere Unternehmen betreffen wird. Ob es dann wirklich die ganz Kleinstunternehmen, der zweimal Handwerksbetrieb, der dann von einer tatsächlichen Pflicht betroffen ist, das glaube ich nicht. Aber natürlich durch die Wirtschaftsbeziehungen ist das Thema in Zukunft sehr, sehr wichtig.
Ich bin mir auch sicher, dass über Nachhaltigkeit in der Zukunft von allen Unternehmen berichtet werden muss oder sollte. Spätestens auch, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens geht, weil ich glaube, das Thema ist einfach wichtig und um das Unternehmen weiterhin stabil und sicher aufrechtzuerhalten, ist es, glaube ich, gut, einfach sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Mhm. Für Sie, so jetzt in der Rückschau, macht es auf jeden Fall Sinn, damit anzufangen, weil es eben auch einen Benefit gibt.
Auf jeden Fall. Also wir machen das natürlich einmal, weil wir uns der Verantwortung bewusst sind, die wir haben. Aber es bringt natürlich auch Vorteile im Unternehmen. Wir haben Auswirkungen auf die Umwelt auf uns. Und das ist wie überall ein Geben und ein Nehmen.
Schöner Schlusssatz. Also, wir haben viel gehört, total spannend. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Licht ins Thema gekommen, was am Ende sich, glaube ich, komplizierter anhört, als es vielleicht ist. Und wenn Sie sagen, viele sind eigentlich schon auf dem richtigen Weg und machen schon ganz viel richtig, nur muss es jetzt eben geschaut werden, wie kann man es erfassen. Und Sie haben gesagt, es wird mehr Tools geben, abgesehen von denen, die es schon gibt. Es gibt beispielsweise wie in Köln hier Stellen, die beraten. Mobility Hub ist natürlich auch eine Plattform, die genau dafür ja da ist, Handwerksbetriebe zu beraten und zu informieren. Und ich hoffe einfach, dass jetzt ganz viel Information schon mal rübergekommen ist, dass Sie für sich eine Menge mitnehmen können und natürlich auch schon gespannt sind, wie es dann weitergeht in den nächsten Podcast-Folgen. Also am besten diesen Kanal wie immer abonnieren. Das ist der beste Weg, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Und dann hören wir uns bald alle wieder. Vielen, vielen Dank, Max Thien und Dennis Osenstetter. Nochmal danke, dass wir auch hier sein durften. Und ich wünsche Ihnen, die Sie uns zuhören, bis dahin. Zum nächsten Mal alles Gute und nochmal danke in die Runde. Das war der Podcast Probefahrt. Weitere Infos zum Projekt gibt es unter mobilityhub-handwerk.de. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Kanal, weil es gibt noch so viele Aspekte, die wir diskutieren werden.